just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Aha, hier geht hier heute nichts. Das ist Reboot FM 104,1 beim Versuch, Radio zu machen. Sehr vielen Dank. Das, was wir eben gehört haben, die zwei Stunden, die hören wir hoffentlich irgendwann nochmal zu einer späteren Sendezeit wieder. Wir haben hier keinen Ton, was für Radio total schlecht ist, was aber bestimmt auch einen Grund hat. Der Grund liegt nämlich darin, dass... Hallo, hier Radio. Der Grund liegt darin, dass wir gar nicht eingesteckt sind. Hallo, guten Tag. Naja, schlecht. Es ist heute Dienstag, der 9. März, es ist kurz nach 6 und wir haben das gleich. Eigentlich würde man jetzt sagen, ups, wir spielen jetzt nochmal ein bisschen Musik in der Zwischenzeit, aber das geht ja gerade nicht.
Yeah, yeah, so step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around. Ice Cube is down with the PE. Now every single bitch wanna see me. Big Daddy is smooth word to mother. Check out a flick that exploits the color. Rolling through Hollywood late at night. Red blue lights with a common sight. Pull to the curb, get played like a sucker. Don't fight the power, the motherfucker.
As I walk the streets of Hollywood Boulevard, thinking how hard it was for those who starred in the movies portraying the roles of butlers and maids, slaves and hoes. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I figure you to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, as for playing a lawyer, out of the question. For what they played, Angel Mama is the perfect term, even if now she got a perm. So let's make our own movies like Spike Lee. Cause the rules being broken don't strike me as nothing that the black man could use to earn.
The Matrix is a system, Neo.
Burn Hollywood, burn.
That system is our enemy.
Hey, okay, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das ist eine Nachrichtensendung, die morgen beginnt, die wochentags um 18 Uhr läuft auf Reboot FM 104,1 und das ist heute sozusagen die Nullnummer, der Trailer, beziehungsweise der Pilot, sagt man, glaube ich, Nachrichtensendung. Es ist jetzt auch wissenschaftlich erwiesen, warum die Nazis ihren Piloten, keine Ephedrin-Pillen gegeben haben, weil man nämlich, wenn man zu viele Ephedrin-Pillen nimmt, dann trifft man nicht etwa genauer oder kommt schneller ans Ziel, sondern es wird den Piloten irgendwie warm Sie fliegen so Schlangenlinien und spüren ihre Beine nicht mehr und können nicht mehr aufs Pedal unten drücken und verlieren am Ende den Krieg. Und es ist seit heute wissenschaftlich erwiesen, warum die Nazis ihren Piloten keine Ephedrin verabreicht haben. Das ist erwiesen, das heißt, sie können sich das im Internet runterladen und später dürfen sie dann nicht, also die Piloten nicht, sie nicht in die USA einreisen, weil sie am Holocaust teilgenommen haben. Und auf Ephedrin fällt ihnen das 1942 noch nicht ein. Ansonsten würde ich sagen, so, was soll das heißen? Anflug auf Coventry, ich glaube, ich flieg mal rechts ran. Das ist also nur der Pilot heute. Angriff der Gegenwart. Der Pilot zur zweiten Staffel, auf meine übrige Zeit, Angriff der Gegenwart. Und das kann auch, wie Sie, wenn Sie sich zum Beispiel an die Fernsehserie Twin Peaks erinnern oder an irgendwas anderes erinnern, noch Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, das ist ja oft so. Das kann auch was ganz anderes werden, als die Folgen 1 bis 12, die Sie dann ab morgen zu hören bekommen, wenn Sie Ihr Radiogerät eingeschaltet lassen. Und das ist auch so ein Übergang, das geht so von Sendung zu Sendung. In Gefahr und größter Not bringt der Angriff der Gegenwart meine übrige Zeit zurück auf den Mittelweg. Oder das heißt ab morgen ganz anders, das heißt ab morgen, diese Sendung heißt ab morgen zum Beispiel, wie könnte sie heißen, der Himmel unter Berlin. Also so, ich habe noch einen Koffer voller Leichen im Keller und zwar im Himmel unter Berlin. Ich habe noch Büroräume zu vermieten im Himmel unter Berlin. Da liegt man nicht eng, Berlin Underground. Das hier sind die Nachrichten. Reboot FM 104,1. Es ist irgendein Fußballpräsident heute verhaftet worden, wie uns mitgeteilt wird. Irgendwo fällt ein Sack Reis um. Davon haben wir noch keine Bilder. Und was ansonsten gerade los ist, erfahren Sie jetzt von unserer Amerika-Korrespondentin. Eins, zwei. Hallo, hören Sie mich? Das ist aber gar keine Musiksendung, sondern es ist eine Nachrichtensendung. Ich habe, wenn Sie sich noch erinnern, gestern war nämlich der Weltfrauentag, Tag International Women's Day. Und schon da haben wir uns mit der neuen Platte von Courtney Love auseinandergesetzt. Und ich habe zu ihrer neuen Single jetzt, was ich gestern nämlich nur erzählen konnte, dass ich jemanden kenne, der das schon mal gesehen hat, was vom Nachrichtenwert ja natürlich total niedrig ist, habe jetzt tatsächlich das Video zur Single von Courtney Love gefunden. Das können Sie nicht sehen, aber ich kann Ihnen sagen, was man da sieht. Das fängt so an, so dunkel, komisch. Das ist zum Beispiel auch Twin Peaks-mäßig, falls Sie sich an Twin Peaks erinnern. So, wie nennt man das? Wälder, Waldboden, komisches Scheinwerferlicht. Und Courtney Love ist so zu sehen, so schlafende Feen-mäßig. Elfen fliegen so herum. Ich glaube, das nennt man Elfen. Und ist ein bisschen die Frage, ob das jetzt eben gerade zum Beispiel am Anfang des Bildes Courtney Love erwacht im Wald irgendwie. Ist die Frage, ob sie das selber ist. Courtney Love zumindest sieht zum Teil ganz anders aus als Courtney Love. Nicht ganz anders, ein bisschen. Bisschen anders. Weltfrauentag plus eins. Und irgendwie erwacht die im Wald in diesem Video. Und springt da raus. Aus einem Glassarg und aus dem. Das finde ich nämlich tatsächlich ganz interessant und das sind insofern wirklich Nachrichten. Nämlich, man kann sehen, jetzt kommen so lauter Fotoreporter, die kommen aus dem Waldboden gekrochen. Die kommen so aus dem Laub raus, Fotokamera zuerst, ein Arm, ein Kopf. Let's say that rock is dead. Und jetzt sind es schon ziemlich viele und laufen hinter Courtney Love her. Die läuft jetzt aus dem Wald raus und fällt so aus so einer, in Deutschland will man sagen, Baumschule auf eine offensichtlich irgendwie so Los Angeles-mäßige Straße raus. Sie können das nicht sehen, Sie können es nur hören. Und jetzt kommen ihr diese Fotografen, jetzt kommen die Fotografen hinterher. Und ein Schnitt auf einen Supermarkt. Courtney Love hat immer noch so ein feenmäßiges Elfen-Prinzessinnen-Kostüm an und wie würde man das nennen? Und sie schmeißt so Sachen aus den Regalen. Und das hat so den Anschein, dass das wird jetzt so zu sowas Randalehaftem, schmeißt irgendwie große Stapel von Produkten um in diesem Supermarkt. Und ein Herr greift zum Telefonhörer, der in diesem Supermarkt für die Reporter hinterher schießen Fotos. Ein Herr, der für die Sicherheit zuständig ist, drückt auf einen roten Knopf und jetzt kommt ein ganzer, das ist nämlich auch sehr interessant, da kommt so ein ganzer Schwarm von Sicherheitsbeamten, so aus dem Nichts tauchen draußen auf dem Parkplatz. Security Fords sind das, glaube ich, Autos auf und ein ganzer Trupp Sicherheitsleute stürmt in diesen Supermarkt. Courtney Love hingegen schnappt sich so eine Courtney Love Sprayflasche aus einem Regal und besprüht damit eine Kundin, eine Einkäuferin, eine Kundin, sagt man, glaube ich. Und die wird auch zu so einer Courtney Love-mäßigen, etwas älteren Dame, gleiches Kostüm, die mit ihrem Einkaufswagen dann aus dem Supermarkt rausstürmt, gefolgt von Fotoreportern. Und dann kommt es zu dem Showdown, es wäre so schön, wenn man das langsamer sehen könnte, die kann man auch, wir haben 2004, man kann das langsamer sehen, die Sicherheitsbeamten in diesem Supermarkt, in dem Courtney Love in ihrem neuen Video zu ihrer neuen Single Mono von ihrer neuen Platte American Sweetheart, die Sicherheitsleute bauen sich so auf vor ihr im Supermarkt, bilden so eine Phalanx, nennt man das, keine Ahnung. Und dann macht Courtney Love was ziemlich Gutes, nämlich statt zum Beispiel, weiß ich nicht, was könnte sie machen, sie könnte sich zurückziehen nach Hause und Kinder kriegen oder so, was sie aber stattdessen macht, ist, dass sie das unter ihrem Rock, aus ihrem Rock, sie hat so einen weißen, weiten Rüschenrock an, da kommen auf einmal aus diesem Rock, unter ihrem Rock kommen raus drei kleine Mädchen in auch so feenhaften, elfenmäßigen Gewändern. Und das erstaunt diese Sicherheitsleute natürlich umso mehr, weil aus den rüschenmäßigen Röcken dieser kleinen Mädchen kommen weitere kleine Mädchen raus und die greifen jetzt unter ihre Röcke wiederum und ziehen da so Kettensägen heraus und jetzt nehmen die auch schon, also so eine super Art, wo so kleine Mädchen herkommen können, nämlich unter dem Rock her, laufen diesen Leuten, sie sehen es nicht, sie hören es nur. Und jetzt, ich meine, das Ganze spielt in Los Angeles offensichtlicherweise und Los Angeles kennt man ja nicht so genau oft und denkt dann immer höchstens, man hat es in ein paar Filmen gesehen, in vielleicht in Shortcuts oder in, und das ist eben so der erste Gedanke, so vielleicht bei David Lynch, so ein David Lynch-mäßige Garten-Idylle jetzt mit so einem, so fünf kleinen Mädchen mit Kettensägen schmeißen den Grill um und die laufen so durch die Gegend verfolgt von so diesem Sicherheitsleute-Trupp, der jetzt mittlerweile auch Hunde dabei hat. Und dann gelangen sie in eine Wohnung hier gerade. Das ist natürlich wie viele Musikvideos schneller geschnitten, als man es nacherzählen kann. Das ist so eine der Grenzen, die man daran stößt. David Lynch-mäßiger Garten, stellen Sie sich vor. Gartensprenganlage, Grill, so wie das in Los Angeles eben ist, nicht wahr? Und Verfolgungsjagd, und dann springen sie alle in so ein, laufen so ein Treppenhaus hoch mit ihren Kettensägen und komischen Knarren, verfolgt von Kampfhunden und Sicherheitsleuten und springen durch so ein Loch in einem Sofa wieder in eine ganz andere, mehr so anders beleuchtete Welt, wo sie gleich auch wieder rauskommen. Das ist ziemlich interessant. Ich finde es sehr viel interessanter, als ihnen zum Beispiel zu erzählen, an dieser Stelle, welcher Fußballpräsident es nochmal war, der heute, das ist in München passiert anscheinend. Das ist aber weit weniger interessant. Jetzt sind sie aus diesem komischen Courtney Love und ihre etwas jüngeren Begleiterin durch so ein anderes Raumzeitloch in eine weitere Realszene geraten, wo auch wieder Personen aus der ersten. Das ist sehr, sehr, sehr. Das ist ein sehr gutes Video. Aber, ja, wir haben uns gestern schon sehr ausführlich damit beschäftigt an dieser Stelle, weil nämlich gestern Weltfrauentag war. Und heute, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, das sind die 18 Uhr Nachrichten von Partner gegen Berlin auf Reboot FM. Aber heute ist wieder Tag des Mannes, Tag des jungen Mannes, Tag der Probleme des jungen Mannes. Das hören Sie jetzt Mono, das hören Sie jetzt in Stereo hier. Ist aber auch gleich wieder zu Ende.
In dem Bett, aus dem ich herkam, liegt es sich immer noch unbequem und einsam. Bis jemand wie du den Raum betritt, sich seinen Weg bahnt, durch den Gummipuppenfriedhof und mich anklagt. Als Lügner gefiel ich dir besser, danke. Wo bleibt das Messer denn? Leider lebenslänglich mein Platz. Neben Björn Delfein und Matthias Russ, knietief in Saft. Durch Gitterstäbe starren auf Opfer in Haft. Zu glauben, hoffen zu dürfen auf uns. Auf dass die anderen aufhören, mit sich selbst zu reden.
Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Im Fokus von der letzten Woche, also dem vorwöchentlichen, dem Fokus von letzter Woche, das war schon ganz richtig da, gab es, vielleicht haben Sie das gesehen, da war so die Titelstory, hieß, glaube ich, Scheidungsopfer Mann. Und das war schon ziemlich, ich habe das in einer Pizzeria beim Warten auf eine Pizza gelesen. Da Scheidungsopfer Mann, also der Fokus behauptet, dass Frauen fast immer im Vorteil seien im Scheidungsfall. Und während der Mann eben noch glaubt, das ist richtig lange, lange Geschichte, 12 Seiten, 14 Seiten mit Bildern, während der Mann immer noch glaubt, es wäre, weiß ich nicht, alles in Ordnung oder so, hat die Frau, so der Fokus, hat die Frau schon einen Anwalt und bespricht sich mit ihren Freundinnen. Und die hatten dann tatsächlich so 4 oder 5 Männer irgendwie ausgegraben oder angerufen oder so vermutlich, die dann von ihren persönlichen Scheidungsdramen berichtet haben. So der eine zum Beispiel bekam auf der Autobahn einen Herzinfarkt und musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden, nachdem er nämlich auf der Autobahn über seine Lage nachgedacht hat anscheinend, mit dem Hubschrauber abgeholt, wo soll das enden. Und ein anderer hat, da hat so der Fokus geschrieben, der hätte seiner Frau großzügigerweise ein Pferd und einen Opel Vectra geschenkt. Ich weiß, es war, glaube ich, kein Opel Vectra, sondern ein Opel irgendwas. Ich kenne mich nicht so aus. Es ist zwar jetzt falsch, aber es ist in der Sache richtig. Also irgendwie großzügig ein Pferd und einen Opel jedenfalls überlassen und dann hat sie ihn verlassen. Und von den anderen haben sie dann auch so Fotos gehabt, die von den verlassenen Männern, Scheidungsopfer, Mann, so aus dem Hobbykeller des ehemals gemeinsamen Einfamilienhauses oder Kinderzimmer. Die hat ihn jedenfalls verlassen mit dem Pferd und mit dem Opel und jetzt will sie auch noch Unterhalt für die Kinder haben dabei. Seien es ja auch seine Kinder. Und dann sagt auch jemand irgendwie so, einer von diesen Männern, es sind doch meine Kinder, ich habe doch ein Recht, die zu sehen, aber die können halt nicht bezahlen für die Kinder. Und der Fokus macht ohnehin, oder sie müssen halt bezahlen und wollen nicht. Und der Fokus macht als Hauptnachteil der Männer ohnehin aus, dass sie im Vorteil sind eigentlich. Was ulkig ist aber dann, also dieses Argument ist, die Männer würden ja das Geld verdienen und das wird ihnen dann hinterher abgeknöpft und von daher sind sie, es gibt dann auch so eine Randspalte, gab im letzten Fokus eine Randspalte, Tipps und Tricks für den Scheidungsfall. Das ist also zum Beispiel so das, sehr interessant, das Aktiendepot, das wird zum Beispiel bewertet am Tag der Einreichung einer Scheidung und nicht am Scheidungstag selber, der später liegt. Das heißt, es lohnt sich bei so im Scheidungsfall dann erstmal in den Wirtschaftsteil zu schauen und seien weiterhin im Nachteil diese Männer, weil eben Männer, das steht da so, weil Männer nicht über Gefühle reden können. Im Gegensatz zu Frauen, die, wir wissen das schon, können über Gefühle reden und wir hören jetzt nochmal Männer, die dann doch über Gefühle reden.
Musik.
Kerker liegt es sich immer noch unbequem und einsam. Bis jemand wie du den Raum betritt, sich seinen Weg bahnt durch den Gummipuppenfriedhof und mich anklagt.
Was wir aber auch nicht ewig machen wollen, weil es ist eine Nachrichtensendung. Ich dachte halt, ich hatte gehofft eigentlich, dass im Fokus schon in dieser Woche die Leserbriefe zu der vergangenen Titelstory letzte Woche Scheidungsopfer Mann zu lesen wären. Es sind aber, total verschätzt, es sind erst die Leserbriefe zu der Titelstory von der vorvergangenen Woche, diese Woche im Fokus. Und die Titelstory war, die hieß Generation Ratlos. Keine Ahnung, ich habe hier überhaupt kein Licht, ich kann es selber nicht sehen. Die Mit-30er Generation Ratlos zwischen Jobkrise, Zukunftsangst und Beziehungschaos. Und dazu schreiben die Leser des der Münchner Zeitung Focus. Einer schreibt, ich bin 36 Jahre alt und gehöre zu der von Focus beschriebenen Zielgruppe. Eine Generation, die als Null-Bock-Generation gehandelt wurde, aus der aber sehr viele Menschen hervorgehen, die einmal Lust auf Leistung entwickelt haben. Eine Generation, der man nicht den Willen und die Kompetenz abkaufen wollte, eben weil die Gesellschaft gar nicht auf sie gewartet hat. Diese Generation hat einen hohen Preis dafür zahlen müssen, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Jetzt zahlt jeder Einzelne einen hohen Preis dafür, die Verantwortung einmal übernommen zu haben. Dass solche Menschen traurig sind, ihre Kindheit verschenkt zu haben, oft ohne etwas dafür zu bekommen, ist nicht verwunderlich. Verstehen Sie das? Ich verstehe es absolut nicht. Ich glaube, das ist eine Generation, die ihre Mit-30er-Zeit damit verschwendet, total unverständliche Leserbriefe an den Fokus zu schreiben. Ein anderer, Herr Peter Eckert aus Wuppertal, schreibt, als hochqualifizierter Single, der jedoch bis zu seinem 35. Lebensjahr mit unbeständigen, schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen unverschuldet Vorlieb nehmen muss, kann ich nur empfehlen, das Leben wie einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb zu führen. Das bedeutet, sich keine langfristigen Kapitalverpflichtungen wie Wohneigentum, Auto oder leiblichen Nachwuchs aufzuhalsen. Stattdessen sollte man sein Geld in Weiterbildung, IT und Altersvorsorge investieren, um langfristig in dieser Gesellschaft bestehen zu können, zeitlich, örtlich und fachlich flexibel zu bleiben, um wenigstens noch ein bisschen Lebensqualität im Alter zu haben. Peter Eckert aus Wuppertal. Ich glaube, das haben die sich ausgedacht. Ich kann mir das, also keine langfristigen Kapitalverpflichtungen wie Wohneigentum, Auto oder leiblichen Nachwuchs. Die Männer im Fokus haben zumindest, die sie letzte Woche gesprochen haben, die meinten halt auch alle heiraten, würden sie nie wieder. Und der italienische, keine Ahnung was, der italienische Staatspräsident, glaube ich, war das, der hat heute gesagt, ich habe das im Radio gehört heute Morgen, im anderen Radio, der hat gesagt, die italienischen Frauen würden keine Kinder mehr kriegen, beziehungsweise sie würden nur noch 1,3 Kinder kriegen, was anscheinend nicht langt. Und man müsse den Frauen helfen. Beziehungsweise die sollen gefälligst halt mehr Kinder kriegen. Keine Ahnung, was er genau gesagt hat. Vermutlich sagt er morgen, er hätte nur einen Witz gemacht oder so. Das heißt es denn ja immer, insbesondere in Italien. Ich habe mehrere Äußerungen gemacht, unter denen auch ein Witz war. Den kann man dann, ich glaube, Berlusconi hat mal so einen Witz gemacht über einen SPD-Europaabgeordneten, die ja total humorlos sind und gar nicht lustig finden, wenn man sagt, zum Beispiel, sie könnten ja eine Rolle in einem italienischen Film übernehmen als KZ-Aufseher, haha. Und ein anderer italienischer, wer war das, der Chef der Lega Nord? Irgendjemand hat mal gesagt, er wolle Flüchtlingsboote mit Kanonen beschießen. Und der hat auch gesagt, naja, unter meinen vielen Äußerungen war ein Scherz. Das hier ist jedenfalls eine Nachrichtensendung. Die 18 Uhr Nachrichten von Partner gegen Berlin. Mein Name ist Robert Luxemburg und die Musik, die zwischendurch läuft, ist nicht etwa irgendwie ausgewählt. Doch, die ist schon ausgewählt, aber nach einem ganz anderen Verfahren, als Sie vielleicht denken. Das sind nämlich Stücke, in denen im Titel Mono vorkommt. Zum Beispiel das eben, was eben lief, der junge Herr Blumfeld. Das ist nur gespielt worden, weil es Penismonolog heißt und in Penismonolog, diesem Wort, was auch immer das bedeutet, kommt halt Mono vor. Aber hier haben wir noch eins mit einem sehr viel kürzeren Titel, was Sie, glaube ich, langsam schon kennen, wenn Sie uns öfter zuhören. You were where I got. Come and save me. Did you miss me? Kinder kriegen. Das ist ja auch ein Video ohne Kinder kriegen von Courtney Love. Und es ist eigentlich sogar was ganz anderes. Eine total unerhörte, nie gesehene, irgendwie komische, ganz andere, technologische, irgendwie fantastische Lösung des Problems. Nämlich, ich sehe das gerade und Sie sehen das nicht. Weil wir haben hier nur ein Radio. Falls ein Fernsehsender frei werden sollte in dieser Stadt, bitte rufen Sie uns an hier im Radio. Die Telefonnummer blenden wir gleich ein. Dann nehmen wir auch den gerne, nämlich eben dieses Verfahren nicht etwa, und es kommt in Musikvideos vermutlich auch, würde auch jeder CSU-Politiker bemängeln. Zu wenig Kinder werden entbunden. Wie nennt man das? Wird eine Frau ihres Kindes entbunden oder werden Kinder entbunden? Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wie man sowas überhaupt sagt. Jedenfalls will ich nur beschreiben, nochmal für Sie, die das nicht sehen, dass aus Courtney Loves Kostüm einfach unten so Mädchen rauskommen und aus deren Kostüm dann nochmal weitere kleine Mädchen, die alle so ähnlich aussehen, die sie so eine ganz komische Form von die Kinder sehen ja angeblich immer nach dem Vater aus, aber die sehen alle so aus, kommt ja überhaupt kein Vater vor. Und die sehen alle so ein bisschen so aus wie, sind zumindest so angezogen wie Courtney Love, deutlich irgendwie jünger und kleiner. Und die erste Generation Mädchen, das heißt Generation, die ersten jedenfalls, aus denen kommen weitere raus. Und aus denen, als dann die zweite Ladung Mädchen, wie sagt man das? Gruppe, Schwarm ist, glaube ich, schwer im Kommen. Schwarm von Mädchen da unten rausgekommen ist aus den Kostümen der vorherigen. Dann ziehen alle aus ihren Gewändern solche Kettensägen und solche antennenförmigen Knarren. Und das hat mit Kinderkriegen nichts zu tun. Und auch nichts mit Familie. Familie und Kinderkriegen, da muss man immer sofort, ich zumindest muss da immer sofort an den Prenzlauer Berg denken. Ja, Kinderkriegen, dieser Kinderwagen Prenzlauer Berg. Ein Freund von mir hat mir vor einiger Zeit erzählt, der ist im Flugzeug geflogen, der kam von irgendwo wieder und flog nach Berlin zurück und es war in Berlin irrsinniger Sturm. Und der flog halt so in diesem Sturm auf Berlin an und dann, wie das im Sturm so ist, also er dachte zumindest, mein Gott, scheiße, wir stürzen hier ab irgendwie. Es war sehr, sehr, sehr schlimmer Sturm. Und das Flugzeug flog so einen Kreis über Berlin. Der sah unter sich so den Alexanderplatz und der dachte, erzählte er mir zumindest, sein Gedanke wäre gewesen, oh Gott, wenn wir hier abstürzen, das wäre eine Katastrophe hier. So. Vermutlich wäre es dann, es hat sich gelöst, der Pilot ist ganz weit nach Polen rausgeflogen und hat dann so eine ganz langsame, stürmische, blabla Landung gemacht irgendwie. Aber ich vermute halt, dass sie dann doch, wenn man den Alex unter sich sieht und es ist irrsinniger Sturm oder so, dass man dann doch gerade genau auf den Prenzlauer Berg stürzt, was eine auch schreckliche Katastrophe ist, weil das ist das Innenstadtquartier mit der allerhöchsten Geburtenrate Europas. Und wer war, also, wirklich wahr. Und das heißt, vielleicht gewinnen die Deutschen diesen Krieg dann doch noch. Also was heißt Krieg? Krieg heißt nicht mehr so sehr, dass man so ein Volk ohne Raum wäre, wie früher. Früher, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Die Nachrichten auf Reboot FM 104,1 FM, dass man kein Volk ohne Raum mehr ist, sondern eine angeblich kinderlose Gesellschaft oder eben eine vaterlose Gesellschaft und mittlerweile angeblich auch eine mutterlose Gesellschaft. Und weil man angeblich immer nur Nabelschau betreibt, statt gefälligst, das nennt man so, wenn man angeblich immer nur Nabelschau betreibt, statt gefälligst Kinder zu kriegen, deshalb überholen einen die Inder zum Beispiel, was ja eine ziemlich lustige Geschichte noch war, oder die Chinesen oder wer auch immer, jedenfalls die anderen. Und die Deutschen sitzen in ihren schrumpfenden Städten. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um an dieser Stelle ganz besonders herzlich mal die Kulturstiftung des Bundes in Halle an der Saale zu grüßen, was ja eine ganz besonders stark schrumpfende Stadt ist, wo sie jetzt schon so Häuser abreißen müssen und so wegen dem, das ist so das Bonn des Ostens, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kenne es nicht so genau, darüber kann ich nichts sagen. Das sind die Nachrichten. Jedenfalls sitzen die Deutschen in ihren schrumpfenden Städten hinter ihren verschlossenen Grenzen und sollen wieder Kinder kriegen, was sie aber gar nicht machen. Sondern sie betreiben das, was man eben Nabelschau nennt. Und was man da sieht, wenn man Nabelschau betreibt, das ist ein Fußballfeld großer Albtraum. Das ist in Deutschland immer so, dass ohne Fußball gar nichts geht. Und so denken sie halt zum Beispiel, und das ist heute gerade wieder sehr, sehr deutlich zu erkennen, so denken sie halt über das Holocaust-Mahnmal nach und schreiben Glossen, die Ort des Anstoßes heißen. Fußballfeld großer, wobei, das ist heute in der Morgenpost so erschienen, wobei es ja eigentlich, eigentlich ist es total falscher Titel. Sie wollen ja eigentlich sagen, also so zweimal 45 Jahre deutsche Geschichte einfach abpfeifen. Was mir nicht selber eingefallen ist mit den zweimal 45 Jahren, sondern es gibt einen ziemlich guten Film, Der heißt Deutschland gegen die Geschichte. Da wird so das 20. Jahrhundert erzählt in Form eines Fußballspiels zwischen Deutschland und der Geschichte. Wobei die Geschichte ist der Rest der Welt. Deutschland gegen den Rest der Welt irgendwie. Und das hat wie jedes Fußballspiel zweimal 45 Minuten, nämlich die erste Halbzeit von 1900 bis 1945 und die zweite Halbzeit von 45 bis 1990. Und wie man sich das so vorstellen kann, die Deutschen, das fängt irgendwie, man sieht es, es wird irgendwie so ein aggressives Spiel werden, die gehen zur Sache, die Deutschen, 1914, in der 14. Minute gehen die Deutschen, Erster Weltkrieg, gegen die Deutschen in Führung, werden dann aber, und das soll dann so der Versailler Vertrag vermutlich sein, gibt es das 1:1 irgendwie in der 19. Minute und die Deutschen sind ziemlich geschockt von diesem Gegentor. Also sie glauben, sie hätten die Führung total verdient gehabt. Das wird vermutlich kommentiert von Karl-Heinz Rummenigge, dieses Spiel, oder von Karl-Heinz Rummenigge. Der darf übrigens, habe ich heute auch irgendwo gelesen, für die CSU den nächsten Bundespräsidenten wählen. Es sind ja immer so. Und dann geht Deutschland jedenfalls in der 33. Minute 2:1 in Führung. Und es sind auch, also die Spieler in diesem Film sind auch tatsächlich so, also das ist Hitler, der deutsche Mittelfeldregisseur, der das Tor erzielt. Und ziemlich genau mit dem Halbzeitpfiff fällt dann aber das 2:2 durch Stalin oder so, durch die Rote Armee eben. Und Hitler wird, das ist ein Elfmeter, Hitler begeht einen Foul irgendwie, wird vom Platz gestellt. Deutsche nur noch mit 10 Mann und der Elfmeter wird verwandelt und es steht 2:2. Dann kommt in diesem Film kommt dann die zweite Halbzeit total langweilig. Sozusagen beide Teams haben sich mit diesem Unentschieden eigentlich schon, geben sich mit diesem Unentschieden schon irgendwie so zufrieden. Wir haben mal das Spiel, es gab mal so ein Spiel zwischen Österreich und Deutschland, die was halt so sehr, da wollten beide Mannschaften, das war bei einer Fußballweltmeisterschaft irgendwann in, keine Ahnung, Mexiko oder so, da haben die sich den Ball eigentlich immer nur hin und her gespielt, weil sie beide mit dem Unentschieden zufrieden waren. Und irgendwie sieht es bei Deutschland gegen die Geschichte in der zweiten Halbzeit auch so aus, als wären beide Teams mit dem Ergebnis zufrieden. Und wir haben mal das Europameisterschaftsendspiel 1992, Deutschland gegen Dänemark, was die Deutschen verloren haben, gesehen hat, der weiß auch, warum Karl-Heinz Rummenigge das kommentieren sollte. Der war damals auch total angepisst. Jedenfalls in den 50er Minuten und den 60er Minuten passiert nicht viel. Die Deutschen wechseln also Willy Brandt ein und später Helmut Schmidt und insbesondere Brandt spielt halt so auf, also mehr so versöhnlicher, mehr so, das Ganze bekommt eher so den Charakter eines Freundschaftsspiels und dann kriegt, also es ist eigentlich klar, der Reporter spricht schon so seine abschließenden Sätze, Deutschland gegen die Geschichte, 2:2, naja, freuen wir uns auf das, es ist irgendwie so das Endspiel. Jedenfalls gibt es dann in der 89. Minute einen Freistoß für Deutschland und Kohl führt ihn aus und weiß ich nicht, ziemlich, also rechnet mit gar nichts mehr und die Mauer steht falsch und der Ball geht ins Tor, 89. Minute und es steht 3:2 für Deutschland. Dann gibt es noch 2 Minuten Nachspielzeit irgendwie, dann kommen in dem Film so irgendwie so Rostock-Lichtenhagen ist zu sehen, Abpfiff, Deutschland hat 3:2 gewonnen. Ort des Anstoßes, schreibt heute die Berliner Morgenpost über das Problem, was es schon wieder gibt mit dem Mahnmal, nicht? Es schreibt auch die, vielleicht kann ich Ihnen das mal vorlesen, die Zeitung, die Berliner Zeitung heißt, aus Berlin, die schreibt heute, die hat sich die Überschrift ausgedacht, alles ein Horror. Warum der Witz eines New Yorker Zahnarztes reicht, um die Mahnmalsdebatte anzustoßen. Auch anzustoßen, das ist lustig. Empfindlicher noch, schreibt Christian Esch, als die Nerven eines Zahnarztpatienten sind die feinen Nervenstränge, deren Zusammenspiel die Holocaust-Mahnmalsdebatte ergibt. Das kleinste Signal von außen herangetragen reicht aus, um das ganze neuronale Gedenknetz zu aktivieren. Vorwürfe und Gegenvorwürfe werden von flickernden Nervenzellen hin und her gejagt, bis niemand mehr weiß, ob das Signal nun wirklich von außen kam oder ob es vom Netz selbst erzeugt wurde, weil es anders nicht existieren würde. Das ist eine ziemlich unique Einleitung für einen alles ein Horror Holocaust Gedenkmahnmals Debattenkommentar. Der Architekt Peter Eisenmann, Entwerfer des gigantischen Berliner Stelenfeldes, hat aus New York einen Witz mitgebracht und ihn unklugerweise auf einer Kuratoriumssitzung der Mahnmalsstiftung vorgetragen, und zwar schon vor 4 Wochen. Der Witz stammt von Eisenmans Zahnarzt und hat hier jene Wellen geschlagen, die eigentlich Eisenmans Stelen schlagen sollten. Die sind nämlich extra unterschiedlich hoch, aber statt nach der gewünschten Wellenbewegung sieht das eher nach Produktionsfehlern aus und darum ging es wohl auch auf der Kuratoriumssitzung. Weil nämlich der Eisenman kommt ja aus New York und ist irgendwie Produktionsfehler. Irgendwie kriegen die Deutschen irgendwie so ein Holocaust-Mahnmal da gebaut, was sie gar nicht. Der Witz also, schreibt Herr Esch, oder wie er nochmal hieß, Walter, bestand in der Frage des Arztes, ob Eisenman wisse, dass seine Zahnfüllungen von der Firma Degussa stammten. So Eisenman über den Witzerzähler Eisenman. Oder gar in der Frage, was andere an dieser Sitzung beteiligte Leute erzählt haben, oder gar in der Frage, ob seine Degussa-Füllungen aus dem Zahngold ermordeter Juden stammten. Dass der Witz, weil es ist echt, also ich es ist nicht, dass ich sehe den Witz halt noch nicht so genau. Also der Eisenman erzählt, ja, ich gehe in New York zum Zahnarzt und mein Zahnarzt fragt mich, ob die Füllungen, Degussa-Füllungen aus dem Zahngold ermordeter, vielleicht war der Witz noch irgendwo total anders und dass dieser Witz, Berliner Zeitung, ein halbes Jahr nach dem Streit, ob die Degussa einen Graffiti-Schutz für das Mahnmal liefern dürfe, nicht ankam, ist verständlich. Dass einige sogar den Raum verließen, wie der ehemalige Vorsitzende der Berliner Jüdischen Gemeinde, Alexander Brenner, und die private Initiatorin des Denkmals, Lea Roos, ist es auch. Dass aber Nachrichtenagenturen sich schon scheuen, den geschmacklosen Witz überhaupt noch einen Witz zu nennen und ihn vorsichtshalber nur einen Anführungszeichen, Witz, Abführungszeichen nennen, das, wie geht's dann weiter? Und vor allem, dass der Bau und der Sinn des gesamten Denkmals in Frage gestellt werden, das zeigt, die Skandalmaschine Holocaust-Mahnmal ist wieder angesprungen. Das ist echt eine komische Blablabla, es geht irgendwie weiter, das ist allerhand. Jedenfalls hat Schöps, der Vizevorsitzende der Berliner Jüdischen Gemeinde, Julius Schöpf, diese Haltung, und seine Haltung ist, das steht hier vorher, dass das Holocaust-Mahnmal nämlich schleunigst umgewidmet werden sollte in ein Mahnmal für alle Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, hat Schöps diese Haltung schon früher vertreten, aber die Öffentlichkeit hätte irgendwas und fragt sich, wie kann ein Witz von Eisenman, den man ja auch nicht, solche weitreichenden Distanzierungen zeitigen. Die Morgenpost schreibt, die fasst sich irgendwie sehr viel kürzer als die Berliner Zeitung. Vielleicht haben sie nicht so viel Platz. Die müssen sich ja schon, habe ich gehört, die sind ja mit der Welt irgendwie fusioniert und also mit der Zeitung, die Welt heißt, und müssen sich so ihre Büros, Artikel und Schreibende teilen. Die rechte Hälfte, nee, die linke, die eine Hälfte von Joachim Stoltenberg heute in der Morgenpost, Stein des Anstoßes. Nee, Quatsch, Ort des Anstoßes. Ein zumindest für deutsche Ohren unsäglicher Witz des Architekten des Holocaust-Mahnmals Peter Eisenman hat zu einem Echo geführt, das einmal mehr das ganze Dilemma des Stehlenfelds am Brandenburger Tor offenbart. Denn aus der Reaktion auf den peinlichen Humor des Amerikaners wird mehr deutlich als persönliche Betroffenheit und unterschiedliche Mentalitäten. Wenn wegen eines wahrlich deplatzierten Scherzes plötzlich wieder Sinn und Zweck des ganzen Mahnmals in Frage gestellt werden, das ist total lustig, also Sinn und Zweck des ganzen Mahnmals in Frage gestellt werden, dann ist das nur ein weiteres Indiz dafür, wie umstritten, wie wenig überzeugend das Feld der Erinnerung noch immer ist. Doch zur Umkehr zur neuen Grundsatzdiskussion ist es jetzt zu spät. Auch diese Zeitung, die Berliner Morgenpost, hat in der Vergangenheit vergeblich für eine andere Lösung für das Erinnern plädiert. Hoffentlich haben sie da auch echt eine gute Lösung, für eine richtig gute, friedliche Lösung zumindest plädiert. Sinn und Zweck des ganzen Mahnmals durch einen Witz in Frage gestellt. Jetzt müssen wir sie, nämlich die jetzige Lösung, müssen wir sie akzeptieren, würdig mit ihr leben. Ein Ort der Harmonie durfte es ohnehin nie werden, vielmehr ein Ort des Anstoßes. Und der wird er, muss er bleiben. Die Deutschen und ihr Holocaust-Mahnmal, Ort des Anstoßes. Es gab ja auch diesen Vorschlag statt eines Fußballfeldgroßen Albtraumes, was Walser so schön gesagt hat. Fußballfeldgroßer Albtraum. Hallo? Problem? Wo liegt das? Für das Haus? Die Hausverwaltung? Für die Hausverwaltung oder für das?
Jetzt für diese Veranstaltung, die jetzt hier stattfindet.
Das ist eine kollektive Redaktion verantwortlich für die. Naja, wir sind ja gerade auf Sendung, deshalb wäre es, vielleicht finden Sie drüben jemanden, der Teil dieser Redaktion ist? Worum geht's denn? Putz fällt von der Wand. Ah, ich dachte, es wäre ein inhaltliches Problem mit einer Radiosendung, die gerade läuft. Dann wenden Sie sich doch drüben an irgendjemanden, der Mieter ist oder so. Ah, das war jetzt aber total überraschend, weil jetzt sind tatsächlich die Bullen in unserer Sendung gewesen, aber es ging gar nicht um die Sendung, es ging um den Putz, der draußen von der... wir waren gerade bei Fußballfeld groß und wie lustig, meine Güte. Was für ein Spaß. Das ist hier der Polizeifunk, 104,1 FM. was ist das andere, was nicht... Total lustig. Was nicht Stereo ist, es ist Mono. Das ist echt komisch, weil ich meine, wenn man gerade im Radio über die Deutschen und die Juden redet und dann kommt so ein Bulle rein mit Taschenlampe und fragt, wer ist hier der Verantwortliche, dann denkt man ja doch eher erst im allerersten Moment, das hätte nichts damit zu tun, dass draußen der Putz von der Wand fällt, was anscheinend der Grund für diesen Polizeibesuch war. Ulkig, Ort des Anstoßes. Es gab, was heißt ulkig, sehr, sehr bizarr. Es gab ja den Vorschlag, statt diesem, was Walser einen fußballfeldgroßen Albtraum genannt hat, auch wenn er jetzt maximal handballfeldgroß, glaube ich, nur noch wird, einen autobahnkilometerlangen Albtraum zu bauen, nämlich als Holocaust-Gedenkstätten-Mahnmal, der allerdings abgelehnt wurde, nämlich einen Autobahnkilometer in der Nähe von Kassel mit Kopfsteinpflaster zu pflastern und dann eben auch so Schilder aufzuhängen, wo drauf gestanden hätte Mahnmal, also wo sonst immer drauf stand, Kassel 7 Kilometer oder so, hätte dann drauf gestanden, Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Wo es dann aber hieß, das sei zynisch oder das sei nur ein Witz und kein ernsthafter, keine Ahnung, mit dem Humor ist es anscheinend wirklich sehr, 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 sehr schwierig in Deutschland. Die zynische und menschenverachtende Ermordung der Juden, das hat jedenfalls noch nie jemand geschrieben. Ort des Anstoßes. Und die anderen Zeitungen berichten darüber auch. Pff, die Bullen. Mitten in der Sendung. Krass. Ich kann Ihnen noch was erzählen, wenn im Hintergrund Courtney Love läuft. Erkennen Sie den Unterschied? Dann erkennen Sie schon den Unterschied, oder? Zwischen Jochen Distelmeier und Courtney Love. Ich meine, mir ist es ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass draußen der Putz von der Wand fällt. Warum kommt er hier rein? Krass, hier ist echt alles in Ordnung. Ich meine, wir sind sehr, sehr, sehr... Sehr lustig. Ich dachte schon, der wollte was ganz anderes. Es ist auch nur einer, aber vielleicht sind draußen noch mehr. Wir machen den Putz wieder an die Wand in der Ziegelstraße, weil der Putz ist ab. der Artikel des Tages, glaube ich, ist ein Text aus Spiegel Online, das habe ich vorhin gefunden. Und das hat ein Ulf Lippitz geschrieben, der vermutlich, über den ich vermutlich nichts spekulieren möchte oder so, der schreibt über die Popband Mia. Oh, ich höre so Sirenen auf dem Kopfhörer. Hören Sie das auch zu Hause? So tatütata. Der schreibt, mit naiven Texten über eine neue deutsche Identität hat die Popband Mia die eigene Alternativszene gegen sich aufgebracht. Dabei träumen die sympathischen, anarchistisch angehauchten Berliner, das sage ich nochmal, anarchistisch angehauchten Berliner eigentlich gegen die Quatsch. Dabei, ich sage Ihnen den ganzen Satz nochmal, lies Ihnen das vor. Dabei träumen die sympathischen, anarchistisch angehauchten Berliner eigentlich die richtigen Träume zur richtigen Zeit. Und ich glaube, der Clou an dem Satz ist das eigentlich. Die träumen, die anarchistisch angehauchten Berliner träumen die richtigen Träume zur richtigen Zeit, eigentlich. So ein Tathergang, schreibt er weiter, schreit nach großen Gefühlen. Nachdem, ich denke mir das nicht aus, ich habe das hier schwarz auf weiß vor mir. So ein Tathergang schreit nach großen Gefühlen. Nachdem die Band Mia, das sind nicht die Bullen, sondern es ist die Jungle World, die nämlich hier im Anschluss den Dschungelfunk macht. So ein Tathergang schreit nach großen Gefühlen. Nachdem die, sehen auch total unterschiedlich aus. Nachdem die Band Mia ein Lied über deutsche Identität veröffentlicht, beschimpfen die eigenen Reihen sie als nationalistisch, Auftritte in linken Clubs werden abgesagt, auf einer Studentendemo fliegen Eier auf die Bühne, auf der man soeben noch gestanden hat, und die nachfolgende Band urteilt angesichts der herumliegenden Schalen, wer Scheiße sät, wird Scheiße ernten. Das alles ist der Berliner, wie schreibt man das im Spiegel, Combo im Januar passiert, weil sie auf der Single Was es ist das schwierige Verhältnis zur Heimat Deutschland thematisiert und zum Schluss kommt, Zitat, frag mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir nicht mehr selber leid. Fragt man mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir, ich habe das noch nie gehört, ich kann das nicht so richtig. Leid tut Mieze, 24-jährige Sängerin der Band, auch heute nichts, weder der Stein des Anstoßes, tut ihr nicht leid, noch die steinharte Ernte. Wut, Aggression, Verbitterung, Fehlanzeige, nein, sagt sie mit, mit was wohl? Das ist der Spiegel Online, raten Sie. Nein, sagt sie mit kindlicher Sturheit. Ich habe dafür Verständnis. Mia sind Kinder der Diskutiergesellschaft. Zitat, wir hatten dieselben Berührungsängste, bis wir festgestellt haben, wie verklemmt wir eigentlich sind. Wenn es eine Befürchtung gab, dann die, von den falschen Leuten vereinnahmt zu werden. Aber, Zitat, wir sind definitiv links, sagt Mieze. Und der Drummer Gunnar Spieß nickt. Mia hoffen, dass man Dinge verändert, wenn man über sie redet, respektive singt. Das ist ihr Ärgerbewältigungsritus. Das geht noch weiter. Und zwar in wenigen Sekunden. Auf ihrer zweiten Platte Stille Post geben sie viele Anregungen zur besseren Menschwerdung. Wie man ökologisch Strom nutzt, wie man richtig protestiert, wie man weiter kämpfen und hoffen soll. Das ist im Fall des Liedes Ökostrom sehr konkret. Habe ich auch noch nie gehört, vielleicht höre ich mir das mal an, in anderen Songs generalisierend abgehandelt. Das wirkt je nach Auslegung sympathisch oder dumm, atmet jedoch den Hauch der Anarchie. So wie ihre Taten nach einem Auftritt bei MTV, plünderten sie den Kühlschrank im Aufenthaltsraum, steckten sich Colaflaschen in die Taschen und drückten dem Journalisten einen Liter Orangensaft in die Hand. Dann brauchst du sie dir nicht kaufen, lautete das schlagende Argument. Und ich glaube eigentlich, dass dieser Ulf, wie heißt der? Ulf Lippitz, dass der dieser Journalist, von dem er da schreibt, eigentlich selber war. Nach einem Auftritt, schreibt er nämlich bei MTV, hätten Mia, die Popband Mia, den Kühlschrank im Aufenthaltsraum, das kann man eigentlich auch nur als Musikjournalist aus Deutschland denken, dass das Aufenthaltsraum heißt. Das ist natürlich die Lounge bei MTV, das ist das Backstage oder irgendwas. Stecken sich Colaflaschen in die Taschen und drücken dem Journalisten den Orangensaft in die Hand und sagen, hier brauchst du den nicht kaufen. Schlagendes Argument. Das ist der einzige Musikjournalist der Welt, der glaubt, dass man bei MTV für Orangensaft bezahlen muss. Das ist echt total, total super, super Artikel heute im Spiegel Online. Das können Sie unter spiegel.de lesen. bla bla bla, weniger überzeugte ihre Strategie, mit der sie das Debüt hieb- und stichfest vor 2 Jahren bewarben. Bereitwillig ließen sie sich über einen klebrigen Berlin-Hype vermarkten, der in Osnabrück genauso kritisiert wurde wie in Berlin-Mitte. Aus Berlin zu kommen heißt nicht bla bla bla. Aus Berlin zu kommen heißt, so ein Verfahren degradiert mir aber nicht gleich zu schlechten Musikern. Auf dem neuen Album finden sich hervorragend eingängige Titel. Gelingt die angestrebte Mischung aus elektronischen Themen und rockigen Tönen. Alle 5 Mitglieder haben vorher in anderen Bands gespielt. Hört, hört, Gitarrist Andy vertreibt unter dem Projekt bla bla bla. Mia haben ein anderes Problem. Sie träumen ehrliche, aber unausgegorene Träume. Stell dir mal vor, wir würden alle aufhören zu jammern und etwas tun, sagt Mieze. Ich schneide dir die Haare, dafür legst du mir die Fernsehkabel. Arbeit muss doch nicht mit Austausch von Geld verbunden sein. In der schummerigen Beleuchtung des Schlafzimmers reizen solche Utopien. Ich weiß nicht, ob die... Ich meine, er arbeitet ja vermutlich nicht in den Redaktionsräumen vom Spiegel, sondern er arbeitet irgendwo zu Hause an seinem Computer und e-mailt ihm das dann im Spiegel. In der schummrigen Beleuchtung des Arbeitszimmers von Ulf, da muss ich wieder nach oben scrollen, Lippitz, entstehen dann zumindest solche Sätze wie der mit der Beleuchtung des Schlafzimmers, wo solche Utopien, weil das Girlband nicht irgendwie, Mieze, Frontfrau der Band Mia, schummrigen Beleuchtung des Schlafzimmers. Ich kann immer noch auswendig Ihnen vortragen, das mache ich aber heute nicht mehr, die Kritik von der ersten Platte von Liz Phair, wie sie der Spiegel damals geschrieben hat. Das war so der Musik, so über Musik schreiben, wenn Frauen da irgendwie beteiligt sind im Spiegel oder Spiegel Online, das ist echt, die Gedanken sind frei, sagt Mieze. Das Selbstbewusstsein teilen sie mit der deutschen neuen deutschen Welle anno 1980. Damals setzten hiesige Bands das erste Mal dazu an. Blabla, jetzt können wir erzählen, wie die 80er Jahre waren, der aufgekratzten Jugend einen Stempel in Heimatslang aufzudrücken. War das damals so? War das wirklich so? Das gesellschaftliche Rahmenprogramm stimmt auch, wo früher Tausende gegen die Aufstellung der Pershing 2 protestierten, stehen junge Menschen heute vereint gegen den Irakkrieg. Natürlich waren wir auf der Demonstration, sagt Mieze, fast beleidigt. Wir haben die Nacht davor durchgefeiert und 2 Stunden im Büro geschlafen, um sie auf keinen Fall zu verpassen. Sie schwärmt noch heute, ich hatte ein sehr wohliges Gefühl. Und ich glaube, der Ulf Lipping irgendwie, der... Ich glaube, das ist nur ein weiterer Witz. In dieser, wie in so vielen Sachen, ist, glaube ich, auch in diesem Gespräch mit Mieze von mir ein Witz versteckt. Und Sie können ihn finden. Zwischentöne, so endet das Ganze dann hier, haben erstaunlich wenig Platz, obwohl die Band nach eigener Aussage für leise Anregungen sensibilisieren möchte. Mein Gott, was für ein langer Text. Aftershow-Party, Echo-Verleihung, das ist noch immer nicht zu Ende. Aber eigentlich gehören wir mit meinen Jungs hierher und nicht mit Ben Becker, von dem dann auch noch geschrieben wird. Bla bla, nationale Ausscheidung, 19. März, neue Single, Hungriges Herz, ein rührender Titel, eine glänzende Hymne über die Liebe. Das ist ein großes Gefühl, auf das sich alle einigen können. Das ist richtig guter Musikjournalismus im Spiegel. Wir haben uns heute das formale Kriterium gesetzt, dass all die Musik, die läuft hier dazwischen, dass das nur Stücke sein dürfen, in denen Mono im Titel vorkommt. Ich hätte jetzt noch, aber das erspare ich Ihnen, glaube ich, ich spiele das nur mal kurz an, den Monologue about Bermuda von Jonathan Richman anzubieten. Den hören Sie kurz hier. Down in Bermuda. Aber Down in Bermuda. Wir beenden das mit Courtney Love, womit wir auch angefangen haben. Und der Name der Sendung war Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das ist eine Nachrichtensendung, die können Sie öfter hören in diesem Radio. Und nächsten Dienstag, wenn Sie wieder die Jungle World hören, die nämlich immer dienstags um 19 Uhr den Dschungelfunk macht, dann mache ich auch noch einen Witz darüber. Den habe ich mir schon vor 4 Wochen ausgedacht und ich warte immer noch auf eine gute Gelegenheit. Vielleicht nächste Woche. Bleiben Sie dran.